Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Über das Gesetz, das die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft verbessern soll, ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, auch wenn es heute vom Kabinett beschlossen wurde. Gibt es noch viele Änderungswünsche? Welche das sind und welche Chancen die am Ende haben, besprechen wir hier gleich. Außerdem stellen wir das bundesweit erste eigenständige Institut für Rechtsextremismusforschung vor. Am Mikrofon bis drei ist Regina Brinkmann. Hallo. Seit nun gut einem Jahr doktert das Ministerium für Bildung und Forschung an dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz herum. Die Reform dieses umstrittenen Gesetzes soll die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft eigentlich deutlich verbessern. Nach verschiedenen Anläufen ist dabei vor gut zwei Wochen nun ein Entwurf herausgekommen, der heute im Kabinett beschlossen wurde. Doch damit ist die Kritik keineswegs verstummt. Vielmehr gibt es nun vielleicht noch eine letzte Hoffnung, dass das Parlament nachbessert. Zum Beispiel bei diesem Punkt hier.
Aus unserer Sicht ist es unerlässlich, dass zu den Befristungsregelungen flankierende Maßnahmen kommen, wie zum Beispiel Befristungsquoten, weil es zu befürchten ist, dass, wenn das Gesetz so bleibt, wie es jetzt dasteht, das Wissenschaftssystem noch mehr herausragende WissenschaftlerInnen in der Postdoc-Phase verlieren wird und so vor allem auch international an Attraktivität einbüßt.
Das sagt Gisela Kopp, Sprecherin der Jungen Akademie, die sich für die Interessen von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einsetzt. Welche Hoffnungen sich die noch machen können, dass das Gesetz auf den letzten Metern im Parlament noch in ihrem Sinne abgeändert wird, das schauen wir uns jetzt an mit meiner Kollegin Claudia van Laak. Zunächst einmal lassen Sie uns noch mal kurz auf das schauen, was heute genau im Kabinett beschlossen wurde. Welche Pläne gibt es für die Befristung von Forschenden, die ja eben auch von Frau Kopp angesprochen wurden?
Vielleicht fangen wir mal mit dem Positiven an, denn ich glaube, das sagen alle. Sehr positiv ist es, dass es endlich so etwas gibt wie Mindestvertragslaufzeiten. Erinnern wir uns, im Moment ist ja der Anteil von Kurzzeitverträgen extrem hoch. Jeder dritte befristete Vertrag an Hochschulen hat eine Laufzeit von weniger als einem Jahr. Und da ist jetzt schon definitiv klar, das wird besser. Es gibt dann künftig ein Jahr Mindestvertragslaufzeit für Studentinnen, Studenten und für die anderen 3 Jahre vor der Promotion, 2 Jahre nach der Promotion. Also, das wird besser. Umstritten ist das, was gerade schon angesprochen wurde, die Regelung für Verträge nach der Promotion. Die durften bislang nicht länger als 6 Jahre sein. Künftig sollen es nur noch 4 Jahre sein. Dann gibt es noch die Möglichkeit, maximal 2 Jahre zu verlängern, aber nur, wenn es auch gleichzeitig eine verbindliche Zusage gibt, dass danach eine unbefristete Stelle angetreten werden kann. Also das sind so die wichtigsten Punkte heute.
Und es hat ja jetzt über ein Jahr gedauert, habe ich ja eben auch schon in der Anmoderation gesagt, bis überhaupt mal ein reformierter Gesetzentwurf vorlag. Und auch mit dem können sich die Grünen und die SPD ja nicht gänzlich identifizieren. Warum kam er dann doch heute ins Kabinett?
Also meine Einschätzung ist, damit sollte auch die Handlungsfähigkeit demonstriert werden. Zum einen der Ampelregierung und Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger hat damit einen Erfolg. Es war ja eine ziemliche Hängepartie. Man hat sich da im Grunde jetzt auf so einen kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt und hat festgestellt, wir können keinen anderen Kompromiss erzielen. Und mit dem heutigen Kabinettsbeschluss könnte man sagen, hat man Zeit gewonnen. Die FDP dürfte zufrieden sein, SPD und Grüne sind es nicht. Und die werden eben noch versuchen, den Gesetzentwurf im Parlament zu ihren Gunsten zu verändern. Gucken wir noch kurz auf die Gewerkschaft GEW. Die hat wirklich harsche Kritik geübt heute und hat gesagt, das ist ein glatter Bruch der Ampelversprechen und das Parlament dürfe die Regierung damit nicht durchkommen lassen.
Ja, jetzt haben Sie das Parlament schon ein paar Mal angesprochen. Welche Hoffnung gibt es denn da, dass es da noch Änderungsansätze gibt?
Schwer zu sagen. Es kommt jetzt ja erst einmal zur ersten Lesung in den Bundestag und hinter den Kulissen wird kräftig weiter verhandelt. Was dann da am Ende herauskommt, ich würde sagen, da spielen vielleicht die Sachargumente nicht unbedingt die größte Rolle. Da wird dann vielleicht auch am Ende ein Kuhhandel stehen. Es hängt auch davon ab, ob es noch großen Druck von außen gibt. Sprich, wenn wir jetzt wirklich Großdemonstrationen sehen von Beschäftigten, von Gewerkschaften, das könnte sein, wenn der Druck davon außen sehr groß ist, dass es dann noch zu deren Gunsten ausgeht. Aber es ist insgesamt sehr schwer zu sagen.
Aber selbst ein reformiertes Wissenschaftszeitvertragsgesetz schafft ja auch noch per se keine Stellen. Das wird immer wieder aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung gesagt. Dafür müssten jetzt eigentlich die Länder sorgen. Wie stehen die da?
Ja, das ist ein Punkt, auf den auch Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger hinweist. Sie sagt, die Personalstrukturen zu schaffen, das ist die Verantwortung der Länder und auch der Wissenschaftseinrichtungen. Ich glaube nicht, dass die Länder ihre Hochschulen da grundlegend besser finanzieren. Die Chancen dafür stehen nicht so furchtbar gut. Ein Stichwort da ist die Schuldenbremse.
Vom Kabinett ist die Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes jetzt erst einmal abgesegnet. Was jetzt noch möglich ist, um für mehr Planbarkeit bei Karrieren in der Wissenschaft zu sorgen, darüber habe ich mit meiner Kollegin Claudia von Lack gesprochen. Vor gut 25 Jahren wurden mit der sogenannten Bologna-Reform auch hierzulande Studiengänge von Diplom auf Bachelor und Master umgestellt. Durch die europaweite Vereinheitlichung von Studiengängen und Abschlüssen sollte auch die Anerkennung erleichtert werden und ein Wechsel zwischen einer deutschen Uni und einer im europäischen Ausland eigentlich kein Problem mehr sein. Doch so selbstverständlich und einfach ist die Mobilität im europäischen Bildungsraum auch nach 25 Jahren noch nicht. Auch an dieser Stelle will die Europäische Union nun nachbessern. Caroline Born mit weiteren Einzelheiten.
Es soll eine ganz einfache, greifbare Idee sein. So sieht es zumindest Margarete Skinas, Vizepräsident der EU-Kommission.
The simple idea is to allow several European universities to band together and voluntarily issue a European branded degree.
Europäische Universitäten sollen sich freiwillig zusammenschließen können und einen europäischen Abschluss verleihen. Ein solcher gemeinsamer Abschluss ist das selbsterklärte Ziel der EU-Kommission und ein Kernanliegen des europäischen Bildungsraums, der bis Ende des kommenden Jahres vollendet werden soll. Allerdings ist es laut Kommission immer noch schwierig, solche gemeinsamen Abschlüsse anzubieten. Die Hochschulbildung liegt fest in nationaler Hand und die Mitgliedstaaten, in Deutschland die Bundesländer, lassen sich ungern reinreden. Trotz Bologna-Prozess sind die Bundesländer nach wie vor dafür verantwortlich, wie im europäischen Ausland erworbene akademische Qualifikationen anerkannt werden. Für gewöhnlich stellt beispielsweise der Wechsel nach einem Bachelorabschluss an einer deutschen Uni für ein weiterführendes Studium nach Frankreich kein Problem dar. Eine Garantie dafür, dass die Hochschule den Abschluss anerkennt, gibt es aber nicht. Gut möglich also, dass Anerkennungsverfahren nötig sind. Die kosten nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Auch EU-Forschungskommissarin Iljana Ivanova kennt die Probleme. Es handelt sich um eine lange Liste. Es hakt bei der Anerkennung von Credits, aber auch beim Vertrauen auf die verschiedenen Systeme der Mitgliedstaaten und der Universitäten sowie beim Abschlusszeugnis.
Format of the diploma itself.
Mit dem gemeinsamen europäischen Abschluss soll das der Vergangenheit angehören. Er wäre automatisch in der EU anerkannt. Möglich sein sollen Studiengänge für Bachelor und Master sowie Angebote im Promotionsbereich. Sobald sich Universitäten zusammengeschlossen haben, können sie zuerst ein vorbereitendes europäisches Label nutzen. Absolventen erhalten dann ein entsprechendes Zertifikat zu ihrem Abschluss. In einem zweiten Schritt können dann Zusammenschlüsse von Hochschulen aus mindestens zwei EU-Ländern den europäischen Abschluss verleihen. Die Kooperation hat laut EU-Kommission auch für die Universitäten Vorteile. Sie könnten durch die Zusammenarbeit ihre Ressourcen besser nutzen. Für Unternehmen in der EU werde dadurch das Auswahlverfahren bei Bewerbungen einfacher. Und die EU werde insgesamt als Bildungsstandort attraktiver für Talente von außerhalb der EU. Vor allem aber soll es für Studenten einfacher sein, in mehreren Ländern Kurse zu besuchen, so Forschungskommissarin Ivanova, als es bisher der Fall ist. Wenn das Studium am Ende anerkannt werden soll, muss man ein Anerkennungsverfahren an jeder einzelnen Universität durchlaufen. Bis dieser Prozess abgeschlossen ist, kann es Jahre dauern.
That process sometimes can take years to be completed.
Beim gemeinsamen europäischen Abschluss sollen sich die Universitäten hingegen auf gemeinsame Kriterien einigen. Erste Pilotprojekte laufen bereits. Allerdings hat die EU-Kommission erstmal einen Entwurf vorgestellt und dabei betont, nationale Kompetenzen würden damit nicht beschnitten. Es handelt sich lediglich um ein Angebot zusätzlich zu den nationalen Abschlüssen. Damit es sich dennoch durchsetzt, hofft Vizekommissar Skinas,
it will become so attractive that people will ask for it and our member states and the university communities will
offer it.
Es soll ein so attraktives Angebot sein, dass es eine Nachfrage gibt und die Mitgliedstaaten und die Universitäten es anbieten. Skinas berichtet von zahlreichen Hochschulrektoren, die auf den europäischen Abschluss warten würden. Nennt auf Nachfrage jedoch keine Zahl, sondern die 60 europäischen Universitätsallianzen, in denen sich über 500 Unis zusammengeschlossen haben. Es dürften wohl vor allem sie sein, die die EU-Kommission für künftige EU-weite Verbünde im Hinterkopf hat.
Wenn es um Rechtsextremismus geht, dann fokussieren wir uns ja oft auf gesellschaftliche und politische Entwicklungen in Thüringen, Sachsen oder Brandenburg. Zu Unrecht, sagen viele Forschende, denn extreme rechte Einstellungen und auch Taten, die lassen sich in ganz Deutschland finden. Auch die meisten Forschungseinrichtungen zu Rechtsextremismus sind interessanterweise bisher in den östlichen Bundesländern zu finden. Vor diesem Hintergrund ist es sicherlich mal ein kluger Schachzug, das bundesweit erste eigenständige Institut zu Rechtsextremismus in Baden-Württemberg zu gründen. Doch für diesen Schritt gab es auch noch andere Motive, wie Katharina Thoms zu berichten weiß.
Vor 13 Jahren wurde der rechtsextreme nationalsozialistische Untergrund aufgedeckt und klar wurde, die Terrorgruppe hatte auch in Baden-Württemberg getötet. Die Polizistin Michelle Kiesewetter wurde durch den NSU ermordet. Zwei Untersuchungsausschüsse im Stuttgarter Landtag haben das aufgearbeitet und am Ende auch empfohlen, es braucht eine eigene Forschungsstelle zum Rechtsextremismus. Wissenschaftsministerin Petra Olschowski, Grüne.
Diese Geschichte zeigt eben auch, dass wir beim Thema Rechtsextremismus nicht von was sprechen, was jetzt gerade irgendwie aufgepoppt ist, sondern wir sehen die Entwicklungslinien aus einem längeren, jahrzehntelangen Prozess. Auch deswegen ist die Forschungsstelle so wichtig, weil diese tiefen Verankerungen in unserer Gesellschaft mit schnellen Erklärungsversuchen ist dem nicht beizukommen, sondern wir brauchen wirklich einen tieferen Blick in die Zusammenhänge.
Am neuen Institut an der Universität Tübingen sollen drei ProfessorInnen arbeiten, in Erziehungs-, Medien- und Politikwissenschaften. Eine weitere Professur zur Antisemitismusforschung wird allein von der Universität finanziert. Alle weiteren der insgesamt 20 Stellen werden mit 1,2 Millionen Euro pro Jahr vom Wissenschaftsministerium finanziert. Das Institut ist fest verankert an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät, sagt der wissenschaftliche Geschäftsführer Rolf Frankenberger.
Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Strukturentscheidung, weil so ein Institut ist nicht so leicht, auch bei politischem Wechsel abzuschaffen. Wenn Sie die Kolleginnen und Kollegen beispielsweise in Thüringen fragen, die eben nicht in diese Strukturen so tief eingebunden sind, fürchten ja auch tatsächlich nach den Landtagswahlen mit massiven Einschnitten.
Inhaltlich soll es um Parteienforschung gehen, aber auch um rechtsextreme Strukturen wie die Identitäre Bewegung. Kampagnen in den sozialen Medien sollen erforscht werden, genauso wie Möglichkeiten, rechtsextremen Bewegungen entgegenzutreten, wie man zum Beispiel mit KI Hasssprache im Netz begegnen könnte.
Da geht es dann auch darum, Instrumente weiterzuentwickeln, wie man dann digital mit diesen Posts im Wesentlichen dann umgehen kann, wie man die gegebenenfalls auch automatisiert beantworten kann. Und das scheint mir ein ganz spannender Ansatz zu sein, der in Tübingen natürlich auch an das Exzellenzcluster Machine Learning ganz gut anschlussfähig ist.
Das neue Institut will auch regelmäßig die Zivilgesellschaft in ihre Forschungen einbeziehen. Von Sportvereinen über Gewerkschaften bis Kirchengruppen sei vieles denkbar, so Frankenberger.
Um mal zu hören und nachzuspüren, was passiert denn eigentlich? Also wo drückt euch der Schuh? Wir denken in Richtung Citizen Science, wir denken in Richtung partizipatorische Forschung, also Ansätze, wo wir die Menschen einfach mitnehmen und einbinden können und trotzdem rigorose wissenschaftliche Standards einhalten können.
Mit dem besonderen Zugang hatte sich die Universität Tübingen beim Ministerium dafür beworben, eine wissenschaftliche Kommission aus 9 Forschenden anderer Universitäten, von Geschichtswissenschaft über Kriminologie bis Politikwissenschaft, hatte sich vor einem Jahr einstimmig für das Tübinger Konzept entschieden.
Man sollte mit einer großen Offenheit gegenüber allen Menschen, die sich engagieren, gegen rechts rangehen. Und wir haben im Antrag gesagt, wir reden von A bis Antifa bis V wie Verfassungsschutz mit allen.
In einem ersten größeren Projekt sollen die kommenden Kommunalwahlen begleitend untersucht werden. Das Tübinger Institut plant auch Kooperationen, wie mit der Partneruniversität in Connecticut, zur kommenden US-Präsidentschaftswahl. Für Studierende wird ein Masterstudiengang Rechtsextremismusforschung aufgebaut, der sich nicht zwangsläufig nur an Studierende der Politik- oder Medienwissenschaften richtet.
Das heißt, wir werden dann auf der Masterebene auch Fachkräfte ausbilden, die dann einen Master in einem verwaltungswissenschaftlichen Fach oder Ähnliches haben könnten für Menschen, die dann nachher als Multiplikatorinnen im weitesten Sinne in ihren Institutionen wirken können.
Sie sollen später in Rathäusern oder Landratsämtern eine besondere Expertise mitbringen beim Thema Rechtsextremismus, so die Idee.
Beleidigen, demütigen, bedrohen und das 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Das Internet und die vielen Social-Media-Kanäle machen diese besonders krasse Form des Mobbings möglich, auch Cybermobbing genannt. Und die nimmt zu. Inzwischen ist davon jedes 6. Schulkind betroffen. Das zeigt eine aktuelle Studie der Weltgesundheitsorganisation. Dazu hatte die WHO 280.000 junge Menschen in mehr als 40 Ländern befragt. Lukas Poland war als Schüler selbst von Cybermobbing betroffen und hat daraufhin den Verein Cybermobbing-Hilfe gegründet. Von ihm wollte ich wissen, wie er diese Entwicklung einschätzt und welche Beobachtungen er zum Beispiel bei seiner Beratung und Präventionsarbeit macht.
Ja, in Deutschland sehen wir sogar eine starke Zunahme des ganzen Problems Cybermobbing. Immer mehr Bereiche werden digitalisiert. Auch das Sozialverhalten verlagert sich immer mehr ins Digitale. Und damit verlagert sich natürlich nicht nur die positive Seite dieses Sozialverhaltens ins Digitale, sondern immer auch die negative. Und dazu zählt eben auch Cybermobbing. Und das beobachten wir gerade auch in unserer Beratungsarbeit verstärkt. Und wir sehen das eben auch in unserer Präventionsarbeit. Wir kommen kaum in eine Schulklasse, wo es noch überhaupt gar keine Berührungspunkte mit dem Thema Cybermobbing gab. Und deshalb glaube ich, dass diese Zahlen tatsächlich auch immer weiter ansteigen.
Wie groß ist denn der Leidensdruck so an Schulen, wenn Sie sagen, Sie gehen in die Schulen?
Der Leidensdruck ist wirklich enorm. Einerseits natürlich bei den Betroffenen. Da reichen die Konsequenzen ja wirklich erstmal ja von ziemlich negativen Gedanken, gehen aber schnell eben auch zu ganz schwerwiegenden psychischen Konsequenzen. Selbstverletzendes Verhalten spielt dann eine große Rolle. Immer mehr Suizidgedanken kommen dort schon bei jungen Menschen auf. Jeder 5. Betroffene hegt einer ja deutschen Studie nach Suizidgedanken. Und ich glaube, das zeigt eben auf, wie brutal die Folgen von Cybermobbing sein können.
Wie können das denn Eltern erkennen, dass ihr Kind auf diese Art und Weise gemobbt wird?
Für Umstehende, insbesondere für Eltern, ist das natürlich total schwierig, ein Cybermobbing zu erkennen. Denn in der Regel ist man nicht im gleichen digitalen Raum unterwegs. Selbst wenn man diese sozialen Netzwerke nutzt, ist man dann ja doch in der Regel an anderen Stellen als jetzt die eigenen Kinder unterwegs. Und das macht Cybermobbing letztlich so schwer zu erkennen. Man kann letztlich nur auf ja äußere Anzeichen achten, aber häufig ist es dann schon relativ spät und Cybermobbing hat sich schon irgendwie manifestiert.
Was sind das so für äußere Anzeichen?
Also letztlich sieht man das daran, wenn das Handy vielleicht ja bedeutend weniger genutzt wird, dann könnte man vielleicht erstmal dazu neigen, ach, das ist doch gut. Aber wenn das eben auffällig ist, dass man das Handy jetzt eher beiseite lässt, dann kann das eben dafür sprechen, dass man da wirklich auch Angriffen ausgesetzt sind. Auf der anderen Seite führt Cybermobbing ja eben auch zu ganz anderen Folgen. Und wenn dann beispielsweise auch Ängste entstehen, dass das Kind nicht mehr gerne in die Schule geht oder ähnliches, aber auch weniger oder deutlich mehr isst und ähnliches, dann können das eben auch Anzeichen für Cybermobbing sein. Auf jeden Fall sind es aber Zeichen, dass man sich Gedanken machen sollte, was da eigentlich los ist.
Wie sollte denn Schule Präventionsarbeit leisten in diesem Kontext?
Präventionsarbeit muss in Schulen letztlich wirklich gelebt werden. Das heißt, es braucht ganz unterschiedliche Ansätze. Einerseits gibt es externe Angebote. Unser Verein bietet zum Beispiel ja ein Schulprogramm für Schulen an, um sich ganz aktiv gegen das Thema Cybermobbing zu engagieren. Damit sollte es aber nicht getan sein, sondern Prävention muss letztlich wirklich gelebt werden und muss auch wirklich ja in ganz unterschiedlichen Unterrichtsfächern eingebettet werden und immer wieder aufgearbeitet und wiederholt werden.
Was ich ganz interessant fand in Ihrem Schulprogramm ist so ein Aspekt, dass die Schülerinnen und Schüler am Ende so eine Selbstverpflichtungserklärung unterzeichnen müssen, dass sie eben ja sich da präventiv gegen Cybermobbing einsetzen. Wie kamen Sie auf die Idee und was soll die genau bewirken?
Wir führen Workshops zum Thema Cybermobbing schon seit vielen Jahren in Schulen durch. Was uns dabei aber bewusst wurde, ist, dass letztlich wirklich jeder in die Verantwortung genommen werden muss und jeder Einzelne, dazu zählen wirklich alle am Schulleben Beteiligten, neben den Schülerinnen und Schülern auch Eltern, Lehrkräfte, die da eben mitmachen müssen. Und diese Selbstverpflichtungserklärung soll das letztlich nochmal unterstreichen, dass man sich wirklich zu einem positiven Umgang im Internet verpflichtet und dass auch jeder Einzelne sagt, das ist jetzt unsere Pflicht als Schulgesellschaft, als Schulgemeinschaft eben auch gegen Cybermobbing anzugehen und dort einen sicheren Raum zu bieten. Und es wird eben letztlich unterstrichen, dass eben alle sich gegen Cybermobbing einsetzen.
Die WHO hat das Thema jetzt sehr international beleuchtet. Was können wir denn von anderen Ländern lernen, was die Präventionsarbeit angeht?
Ich glaube, wir können uns da wirklich sehr, sehr viel aus anderen Ländern abgucken. Die Niederlande zeigen es einerseits, dass man mit verpflichtender Cybermobbing-Prävention wirklich einen ganz nachhaltigen Effekt auch leistet und dass das Ganze auch wirklich Wirkung erzielt. Das zeigt sich da eben auch in den betroffenen Zahlen, dass die seit vielen Jahren auch zurückgehen. Das zeigen ja eben nationale Studien aus den Niederlanden und das ist wirklich ein sehr, sehr positiver Effekt. Auf der anderen Seite können wir uns sicherlich natürlich auch etwas aus Staaten abgucken, insbesondere denke ich da an die nördlichen Staaten, die generell deutlich mehr zum Thema digitale Bildung unternehmen. Und da kann man sicherlich auch ganz viel zum Thema Cybermobbing-Prävention lernen. Und ein ganz besonderes Beispiel bildet sicherlich auch Österreich. Dort gibt es seit einigen Jahren einen eigenen Cybermobbing-Straftatbestand. Und sicherlich kann das Strafrecht nicht alle Probleme rund um das Thema Cybermobbing lösen. Es zeigt sich aber auch da, dass natürlich so eine gesetzliche Regelung auch immer ein Stück weit abschreckende Wirkung hat und dort natürlich auch diesen präventiven Charakter nochmal unterstreicht.
Laut WHO nimmt Cybermobbing unter Kindern und Jugendlichen zu. Über die Gründe für diese Entwicklung und über gute Präventionsansätze habe ich mit Lukas Poland gesprochen, Gründer des Vereins Cybermobbing-Hilfe. Und das war's von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei waren.